Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Heute haben wir das Thema mit Gott unterwegs in Gottes neue Wirklichkeit. Es geht um zwei Berge. Deswegen mal den kleinen Wettbewerb. Erzählt doch mal eurem Nachbarn, auf welchen Bergen ihr schon mal wart. Also ich meine nicht den Ortenberg, wo wir jetzt sind. Der gilt nicht. Welche Berge habt ihr schon bestiegen? Echte Berge. Toll. Also es geht heute um zwei Berge, die der eine liegt im Sinai und der andere in Jerusalem. Wir sind im Hebräerbrief und es geht darum, in Gottes Wirklichkeit einzutauchen, in Gottes neue Wirklichkeit einzutauchen, mit Gott unterwegs sein. Wir kennen ja mittlerweile virtuelle Wirklichkeiten, also die Spiele, die man spielt, das, was man sich so als zweites Leben noch erschaffen kann. Ich glaube, das ist auch schon wieder out. Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Welle nicht so richtig mitgekriegt. Aber da sind wir ja schon dran gewohnt. Aber es geht jetzt nochmal um eine reale andere Wirklichkeit. Um eine real existierende andere Wirklichkeit als die, die wir hier mit den Augen sehen können, nämlich die Wirklichkeit Gottes. Und darin wollen wir eintauchen. Die wollen wir entdecken. Es geht um zwei Berge, habe ich gesagt. In Österreich habe ich diesen Werbespruch in einem Hotel gelesen, Urlaub, der mir Berge gibt. Dann habe ich gedacht, naja, die meinen die Berge, die da stehen, die man dann sehen kann. Aber das ist ein Sprichwort anscheinend oder ein Synonym für absolute Erholung und Entspannung. Auch andere Dinge können einem Berge geben. Ja, es ist ein Nachbarland, die gleiche Sprache, aber die haben trotzdem manchmal witzige Ausdrücke. Ich weiß noch, es gibt auch ein Schimpfwort. Ist jemand aus Österreich? Okay, ich erinnere mich, ich habe mal für Lehrer eine Fortbildung gemacht in Österreich und da gab es so eine Station, wo Leute beschimpft wurden und da war das schlimmste Schimpfwort Vollkoffer. Du Vollkoffer. Und dachte irgendwie, das ist, was ist denn Vollkoffer? Berührt einen gar nicht so. Aber man macht ja immer mit den Worten das, oder die Worte machen mit uns das, was wir ihnen beimessen. Also das war dann ein schlimmes Schimpfwort. Für uns wäre es wahrscheinlich eher was Witziges, wenn jemand mir sagen würde, du Vollkoffer. Würde mich nicht so ärgern. Aber so ist das. Berge sind wichtig und Berge kommen auch als in der Bibel vor. Und zum anderen, vor allem die zwei, die ich euch vorstellen möchte, ist einmal der Sinai, ein Berg, an dem viel passiert ist, und das andere der Berg Zion. Im Hebräerbrief werden diese beiden Berge gegeneinander gestellt und werden so ein bisschen zum Symbol gemacht für den alten Bund Gottes im Sinai mit seinem Volk und den neuen Bund Gottes in Jerusalem auf dem Berg Zion. Ich lese mal kurz vor. Anders als damals auf dem Sinai seid ihr nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen konnte und der im Feuer brannte, oder zu den damals sichtbaren Erscheinungen wie Dunkelheit, Finsternis und Sturm. So war das ja, als sie den Schall der Posaune und den Klang der Worte Gottes hörten, so dass die, die das hörten, darum baten, dass dieses Wort nicht mehr an sie gerichtet werden sollte, denn sie konnten diese Aussage nicht ertragen. Es galt sogar die Anordnung, wenn ein Tier mit diesem Berg in Berührung kommt, muss es gesteinigt werden. Und auch diese Erscheinung war so furchterregend, dass Mose sagte, ich fürchte mich so sehr, dass ich am ganzen Körper zittere. Es geht um die Erscheinung Gottes an diesem Berg, wo er seinem Volk die 10 Gebote gab. Also er kommt, redet mit seinem Volk und gibt ihnen die Anweisungen, wie das Leben gelingen kann. Die 10 Gebote, die ein gutes Miteinander der Menschen regeln. Und wenn man sich dran halten würde, würde die Welt anders aussehen. Wir können uns ja mal kurz erinnern, was in den 10 Geboten so alles drin ist. Alles lebensfördernde Dinge. Nicht stehlen, nicht lügen, nicht betrügen und so weiter und so fort. Wenn das in unserer Welt Gesetze wären, an die wir uns halten, sähe die Welt anders aus. Aber die Erscheinung Gottes war für das Volk Israel damals fast, man könnte sagen, unerträglich. Es war zu viel des Guten. Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart ist so mächtig, dass uns das aus den Schuhen haut oder dass uns das zum Zittern bringt oder dass uns das Ehrfurcht einflößt. So war es damals am Berg Sinai. Moses sogar, der ja von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet hat und der eine enge Beziehung zu Gott hatte, er sagt, er hatte Angst und hat am ganzen Körper gezittert. Manche von uns kennen das, wir haben das manchmal auch, dass Gott Menschen so berührt, dass sie anfangen zu zittern und das gar nicht mehr so kontrollieren können. Das ist nicht immer Angst, aber das ist die Gegenwart Gottes, die uns dann so anrührt, dass wir darauf reagieren, auch manchmal körperlich. So war das im Alten Bund. Die 10 Gebote wurden gegeben und es war die Herrlichkeit Gottes, die dazu führte, dass die Menschen einen Sicherheitsabstand brauchten. Denn sonst wären sie in der Herrlichkeit Gottes vergangen. Wie in einem Feuer. Jetzt geht's weiter. Stattdessen, jetzt kommt der zweite Berg, stattdessen seid ihr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt, zu der unzählbaren Schar der Himmelsengel, zu einer feierlichen Festversammlung, zur Gottesgemeinde, der Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Ja, zu Gott, dem Richter aller Menschen. Und zu denen, die als Menschen gerecht gelebt haben und deren Geister jetzt in der Vollendung sind. Ihr seid gekommen zu Jesus, der selbst die neue Beziehung zu Gott vermittelt hat. Ja, zu seinem vergossenen Blut. Dieses Blut ist anders als das Blut von Abel, der ermordet wurde. Es schreit nicht nach Vergeltung, sondern ruft die Versöhnung aus. Ein Gegensatz, der erste Berg, der Furcht und Zittern auslöst. Und hier der zweite Berg, der Berg Zion, der Berg, der in Jerusalem ist, ist jetzt der Berg, den man heute noch sehen und besichtigen kann, zugebaut mit vielen Heiligtümern und Häusern. Aber im übertragenen Sinne die Stadt des lebendigen Gottes, das neue Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt. Wir leben quasi in zwei Welten. Die ewige Welt, Gottes Wirklichkeit, bricht sich schon Bahn in unser Leben hinein. Es kommt zu uns. Dieses himmlische Jerusalem ist eine Wirklichkeit, zu der wir dazugehören, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, es ist ein Ort, den man beweisen oder besichtigen kann. Aber man kann ihn erleben. Hier heute in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, da wo Gott gegenwärtig ist. Durch den Tod von Jesus, durch das Blut, das für uns vergossen ist, haben wir freien Zugang. Und kommt Jesus in unsere Gegenwart, in unser Leben hinein. Durch ihn sind wir verbunden mit dieser anderen Wirklichkeit, die noch viel realer ist als unsere Wirklichkeit hier. Manchmal denkt man ja, das ist alles Fantasie, was Gott so sagt und was kommen wird. Aber ich glaube, dass wir hier in einem Abglanz von dem leben, was die eigentliche Realität ist. Es gibt noch viel mehr, als wir mit unseren 5 Sinnen erfassen können. Manchmal öffnet sich so kleine Türen da hinein und man merkt, es gibt noch mehr. Und das ist toll, dass wir das merken, dass wir hier beschränkt sind in unseren Möglichkeiten als Menschen, aber dass es eine Wirklichkeit gibt, die weit darüber hinausgeht. Wir erleben das zurzeit ganz viel, dass Wunder geschehen, dass Heilungen geschehen, die auch medizinisch nachgewiesen sind, wo dann auch die Ärzte sagen, das ist jetzt wirklich ein Wunder. Und das sind solche Dinge, die uns zeigen, es gibt eine Wirklichkeit, die über unsere Wirklichkeit hinausgeht. Gottes Realität bricht sich immer wieder hinein in unsere Wirklichkeit. Wir leben schon in dem himmlischen Jerusalem, in der Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt, in der Gott wohnt. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, heißt es. Und das ist so. Gott ist mitten unter uns. Mitten unter uns unterwegs sind auch noch die Engel, die unzählbare Schar der Himmelsengel. Jetzt sind Engel ja teilweise in Mode. Ich war mal in der Kur und da war eine Frau im Nachbarzimmer, die hatte dann sich eingerichtet mit Engeln und wollte mir ihre Engel zeigen. Und die glaubte auch an diese Engel und hatte wirklich die ganze Wand gepflastert mit Bildern von Engeln und Postkarten und so weiter und fühlte sich da ganz sicher und wohl, weil sie wusste, die Engel passen jetzt auf mich auf. Ich fand das eher kunsthistorisch interessant oder auch aus Kitschgründen. Also vieles war wirklich sehr, sehr kitschig, obwohl... Da muss ich immer aufpassen. Ich habe ja Kunst studiert und in meinem Examen wäre ich fast durchgefallen, weil ich behauptet habe, man kann Kunst von Kitsch unterscheiden. Ich dachte immer, man kann das. Meine Professoren sahen das anders. Aber ich habe dann noch die Kurve gekriegt. Ist gefährlich. Ich hatte eine Unterrichtseinheit entworfen, wie man mit Schülern zwischen Kunst und Kitsch unterscheiden kann. Und das fanden sie gar nicht gut. Okay. Also alles, was ihr zu Hause auf den Fensterbänken stehen habt, ist Kunst. Die Himmelswirklichkeit, die Engel, die bei uns sind. Wir erleben das immer wieder da, wo Gottes Reich hineinbricht in unsere Wirklichkeit, sind die plötzlich sichtbar. An der Krippe zum Beispiel, als Jesus geboren wird, ist die Schar der Engel plötzlich sichtbar. manchmal erscheinen Engel und tun irgendwas in unserem Leben oder bewahren uns vor Dingen. Und wir denken, es sind Menschen. Und wenn wir genauer nachdenken, merken wir, das war ein Engel. Das kann so gar nicht sein, dass ein Mensch jetzt plötzlich so vor mir steht oder dies und das weiß oder tut. Und dann merkt man, es gibt diese Wirklichkeit. Das gehört mit dazu. Und wir sind verbunden in dieser neuen Wirklichkeit mit Menschen aus allen Völkern und allen Nationen. Das ist das neue Jerusalem. In Jerusalem, der realen Stadt Jerusalem, erlebt man das schon. Alle, die da schon mal zu Besuch waren oder gelebt haben, wissen, dass da wirklich alle Nationen irgendwann mal auftauchen. Und auch vor unserem Johanniterhospiz, das der Christustreff dort betreibt, an der 8. Station Via Dolorosa, hört man alle möglichen Sprachen, wenn die Touristengruppen kommen und da ihre Gebete machen und ihre Lieder singen. Also das ist schon so ein Schmelztiegel für die ganze Welt. In der Gemeinde Gottes, in der Stadt Gottes, in dem himmlischen Jerusalem gilt das umso mehr. Und ich bin jetzt einfach mal neugierig und frag mal, dass vielleicht die mal eben aufstehen, die nicht in Deutschland geboren sind. Würdet ihr euch mal eben zeigen? Wunderbar, vielen Dank. Wir sehen, die Gemeinde Gottes ist sogar hier in Marburg international, also wir kommen aus allen Völkern und Nationen zusammen, um Jesus zu ehren. Das ist die neue Wirklichkeit. Da gibt es dann keinen Unterschied mehr. Da sind alle gleich. Ich war jetzt gerade in der Slowakei für 2 Tage auf einer Veranstaltung von Transworld Radio, wo die Leiter der verschiedenen europäischen Länder zusammen waren und habe da referiert über die Rolle der Frau. War eine spannende Geschichte, erzähle ich ein andermal. Aber da habe ich eine Frau kennengelernt aus einem der Stan-Länder. Also es gibt ja Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan. Und das abgekürzt kann man dann die Stan-Länder nennen. Ich will jetzt nicht sagen, aus welchem Land sie ist. Und sie hat unter den Russen im Kommunismus ganz einfach frei gelebt, als Kommunistin sich quasi verstanden, hatte keine große religiöse Anbindung. Und dann wurde ihr Sohn 19 Jahre alt, sie war alleinerziehende Mutter und eine sehr bekannte Sängerin, die auch im Fernsehen auftrat mit Puppentheater und Gesang. Sie kann auch ganz viele Stimmen imitieren, kann mehrere Kinder- und Erwachsenenstimmen parallel da irgendwie produzieren, hat sie gelernt, also ganz beeindruckend. Auch eine wunderschöne Gesangsstimme. Und die erzählte, dass ihr Sohn 19 Jahre alt wurde und sagte, Mama, jetzt brauche ich irgendwie einen Sinn im Leben. Und hat sie gesagt, okay, such dir was aus. Willst du Moslem werden, hat sie ihn dann gefragt, weil das so die vorherrschende Religion ist. Hat er gesagt, ja, kann ich ja mal probieren. Und dann hat sie den Imam eingeladen, den Mullah von der Moschee. Mit dem hat sie nämlich immer Karten gespielt, um Geld. Das war so ihr Kumpel, mit dem sie Karten spielte. Und hat ihm dann gesagt, pass auf, mein Sohn will Moslem werden, komm mal vorbei, erzähl dir mal, wie das geht. Dann war der 3 Tage da und hat ihm alles erklärt. Und dann hat der Sohn gesagt, Mama, also ehrlich, ich glaube, das ist nichts für mich. Hat sie gesagt, okay, es gibt noch mehr, such dir was aus. Eines Tages kam er nach Hause und sagte, Mama, ich glaube, ich habe jetzt was gefunden. Ja, was denn? Ja, Hare Krishna. Dann sang er Hare Krishna und fand das ganz toll. Und nach ein paar Tagen kam er und sagte, weißt du was, ich kann das selbst nicht mehr singen. Also irgendwie ist es das auch nicht. Ich glaube, das gebe ich wieder auf. Dann hat sie gesagt, ja, es ist gut, aber es gibt ja so vieles, such dir was aus. Ihr war alles egal. Und dann kam er und sagte, ich glaube, jetzt habe ich was gefunden, was ich wirklich für immer behalten will. Und da war er Christ geworden. In einer koreanischen Gemeinde, die dort als Missionare waren und hatte das Christentum gelernt, hatte Jesus kennengelernt und sagte, jetzt habe ich was für mein Leben. Und dann fing er an, für seine Mutter zu beten, so wie die Koreaner beten. Ich weiß nicht, wer schon mal in einer koreanischen Gemeinde war. Die beten alle gleichzeitig und sie beten alle laut und zwar sehr laut. Teilweise auch mit Weinen und allem drum und dran. Und so hat er das dann auch gemacht. Zu Hause, vor seiner Mutter quasi, immer für sie gebetet. Laut schreiend, weinend. Und ihr ging das dann so auf den Geist, dass sie sagt, kannst du nicht auch anders beten? Nein, hat er gesagt, ich kann nicht anders beten, ich muss so beten. Und dann hat er sie bekniet, längere Zeit, und hat gesagt, komm doch mal mit in den Gottesdienst. Und dann hat sie gesagt, ja, was soll ich denn da? Was macht ihr denn da? Ja, wir hören Gottes Wort. Und dann hat sie gesagt, ja, dafür muss ich doch nicht dahin gehen. Du hörst das, du kommst nach Hause, du erzählst mir alles, dann muss ich nicht in die Gemeinde gehen. Ja, hat er gesagt, aber wir singen da auch. Und sie als Sängerin sagt, dann ging in ihrem Herz irgendwas auf, und sie sagte, da gehe ich hin. Ich werde mal den Koreanern zeigen, wie man wirklich singt. Ist also in den Gottesdienst gegangen, um da ihre Stimme trällern zu lassen und wirklich zu brillieren, was sie ja auch kann. Wirklich eine ganz ausgebildete Sängerin. Und sie sagt, sie konnte keinen Ton singen. Sie hat von Anfang bis Ende des Gottesdienstes gesessen und geweint. Und nicht nur geweint, sondern geschluchzt. Und tief aus ihr heraus kam alles raus, was sie so in ihrem Leben bis jetzt erlebt hatte. Sie hat nur noch schluchzend dagesessen. Und dann hat der Pastor gesagt, wer jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen will, der soll nach vorne kommen. Und plötzlich war sie vorne. Und sie wusste gar nicht, warum und wie. Sie ist einfach nach vorne gegangen, wie von der Kraft gezogen. Und dann war sie die Einzige vorne. Und dann hat der Pastor gesagt, du betest mir jetzt alles nach. Und dann hat er alles gebetet. Sie soll Jesus in ihr Leben aufnehmen. Das hat sie auch gemacht. Dann hat sie Amen gesagt. Und haben alle applaudiert und sind dann zu ihr gekommen, haben ihr gratuliert. Und sie wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Sie ist dann nach Hause und hat zu ihrem Sohn gesagt, da kriegst du mich nie wieder hin. Und dann hat er gesagt, wieso denn? Und dann sagte sie, das ist Zauberei. Ich wollte gar nicht nach vorne und ich bin doch nach vorne gegangen. Das ist Magie, was ihr da macht, da kann ich nicht mehr hingehen. Und dann waren aber die Leute aus der Gemeinde so treu und haben sie weiter besucht und haben ihr erklärt, was eigentlich mit ihr passiert war. Sie konnte das gar nicht einordnen und sie hat selber an sich gemerkt, ich will mit diesem Jesus leben. Auch wenn ich in dem Moment vielleicht gar nicht so genau wusste, was ich mache, da war in mir so eine Sehnsucht, die mich nach vorne getrieben hat, die mehr war als mein Verstand. Und vom Kommunismus geprägt, sie kannte das ja alles nicht. Das war ja alles fremd für sie. Und sie lebt jetzt mit Jesus und macht Radiosendungen und ist sehr evangelistisch aktiv. Man muss ihren Namen schützen und ihre Person darf nicht fotografiert werden, weil das zu gefährlich wäre in der Gegend, in der sie lebt. Aber eine tolle Frau, die sich für Jesus einsetzt. Solche Menschen entdecken wir in der Stadt Jerusalem, dem himmlischen Jerusalem. Und da wird es viele, viele, viele tausend solcher Geschichten geben. Geschichten, die uns ermutigen, Geschichten, die uns herausfordern, Geschichten, die uns zeigen, dass Gott jeden erwischen kann, auch für die Leute, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet, dass Gott etwas vorhat mit den Menschen. Gott wohnt unter uns. Wir sind eingeladen in diese lebendige Stadt Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt, verbunden mit der Ewigkeit. Uns Christen wird ja oft vorgeworfen, dass wir rückwärtsgewandt leben, dass wir an alten Werten festhalten, dass wir zu konservativ sind, dass wir im Grunde genommen das leben, was vor ein paar hundert Jahren mal aktuell war. Ich glaube, dass das eine Lüge ist, die uns verunsichern soll. Ich glaube auch von diesem Text her, dass wir Menschen sind, die nicht die ewig Gestrigen sind, sondern die ewig Zukünftigen. Weil wir leben jetzt schon das, was in der Wirklichkeit Gottes existiert und was auf die ganze Welt zukommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird genau das gelten, was wir jetzt schon versuchen zu leben im Reich Gottes in dieser himmlischen Stadt. Die Gerechtigkeit, der Frieden, uns einzusetzen, wie bei der Micha-Initiative, Menschen anzunehmen, für Menschen da zu sein, Menschen zu fördern, wie in Ruanda und anderen Projekten, die im Christustreff laufen, auch hier in Marburg. Das ist zukunftsorientiertes Leben. Festhalten an dem, was Gott verordnet hat, aber in großer Freiheit und mit großer Freude auf die Zukunft zugehen und sie jetzt schon leben. Das jetzt umsetzen, was in Gottes Wirklichkeit gilt. Wir sind, und so geht es hier weiter, die Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Du kannst ein Kind Gottes sein, du bist ein Kind Gottes, wenn du das annimmst, dass Jesus dein Leben neu macht. Wenn du diese Wiedergeburt für dich erlebst, von der die Frau aus den Stanländern auch erzählt hat, dieses Ja, ich will das mit Jesus. Dann beginnt dein Leben als Kind Gottes und dann gehörst du zu dieser Familie und dein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Roland und ich waren zu einem Empfang in Wiesbaden eingeladen vom Landtag, er als CVM-Generalsekretär und ich bin da mitgegangen als Ehefrau und ich war mir nicht so ganz sicher, haben die mich da auch angemeldet, bin ich da erwartet, kriege ich da einen Sitzplatz, muss ich dann irgendwo auf dem Empore sitzen und stehen oder keine Ahnung, weil das sah schon eng aus, viele, viele Leute, wenige Stühle, oh, dachte ich, das wird knapp und wusste auch nicht so genau, bin ich jetzt hier wirklich eingeladen, ich bin ja nicht so wichtig, haben die jetzt nur in Roland eingeladen, ich habe mich da reingemogelt, also ich fühlte mich ganz unwohl. Und dann sah ich so seinen Namen auf einem Stuhl und dann guckte ich daneben, da stand mein Name und da war ich natürlich ganz erleichtert, dass ich wusste, ja, die haben mich hier erwartet, ich habe mich nicht reingemogelt. Ich glaube, dass das ein Bild ist, was mir nochmal gezeigt hat, auch wie das im Himmel sein wird. Du bist erwartet. Dein Name steht da schon. Da ist schon ein Platz für dich reserviert. Du bist namentlich bekannt bei Gott. Er kennt deinen Namen. Auch wenn du denkst, ich bin nicht so wichtig oder es gibt andere, die viel wichtiger sind oder die viel mehr erreichen, die viel mehr können. Vollkommen egal, darum geht es nicht. Dein Name ist im Himmel geschrieben, aufbewahrt, verzeichnet. Für dich ist ein Platz reserviert. Und das wird niemand ändern. Das steht fest. Wir sind eingeladen zu dieser feierlichen Festversammlung, zur Gottesgemeinde. Die Gemeinde ist ein Ort des Feierns. Nicht nur deswegen werden wir auch das Jubiläum feiern. Es gibt auch viele andere Feiern. Heute Abend die Welcome Party. Es gibt viele Feiern im CT. Jetzt kommt die Zeit des Grillens und Feierns. Ich weiß nicht, was man alles feiern kann. Fällt uns bestimmt noch eine Menge ein. Ich freue mich auf das Jubiläum zum Beispiel wirklich zu feiern, dass Gott dem Christustreff 30 Jahre geschenkt hat und dass wir immer noch lebendig sind und immer noch Menschen sich für Jesus entscheiden, wir immer noch seine Güte erleben, Wunder erleben, dass er uns lebendig gehalten hat, dass wir nicht zu einer Institution geworden sind, was ja auch schnell geschehen kann, sondern dass er noch mitten unter uns handelt und wirkt. Das wollen wir feiern. Wir sind eine Familie. Und als Familie Gottes würde ich dich einfach mal bitten, mal schnell um dich herum zu gucken und zu sagen, von wie vielen Leuten, die neben mir sitzen, kenne ich überhaupt die Namen? Mit wem bin ich da in einer Familie? Ich meine, jetzt unsere Gäste können sich ganz entspannen. Die können ja keine Namen kennen, aber vielleicht kann man euch dann kennenlernen. Schaut euch mal um. Alles eure Geschwister. Alle diese Namen, und wenn wir Zeit hätten, würde ich jetzt gerne noch mit euch eine Übung machen, dass jeder einfach mal kurz seinen Namen sagt, aber dafür haben wir keine Zeit, damit wir wissen, wie viele Namen im Himmel überhaupt vorhanden sein werden. Und da werden auch Namen bei sein, die wir wahrscheinlich gar nicht aussprechen können, weil sie aus Ländern und aus Völkern kommen, wo wir die Namen gar nicht kennen oder gar nicht verstehen. Eine ganz bunte Gesellschaft, so gehören wir zusammen. Und das alles, weil wir zu Jesus gekommen sind. Vers 24. Ihr seid gekommen zu Jesus, der selbst die neue Beziehung zu Gott vermittelt hat. Ja, zu seinem vergossenen Blut. Dieses Blut ist anders als das Blut von Abel, der ermordet wurde. Es schreit nicht nach Vergeltung, sondern ruft die Versöhnung aus. Auch hier wieder ein Vergleich vom Alten Testament und von dem neuen Bund in Jesus Christus. Abel, der erste Mensch, dessen Blut geflossen ist, der erste Mord, der geschehen ist, Brudermord. Es ist nicht das erste Blut, was vergossen wird in der Bibel, sondern das erste Blut ist das Blut eines Tieres, das Gott schlachtet, um daraus Felle für die Menschen zu machen nach dem Sündenfall, damit sie ihre Scham bedecken können. Da handelt Gott selbst. Das erste Opfer, was gebracht wird, ist das Opfer, das Gott selbst vollzieht, indem er ein Tier schlachtet, um die Scham der Menschen wieder zu bedecken. Und dann nach der Vertreibung aus dem Paradies der erste Mord, Abels Blut, das zum Himmel schrie. Das Unrecht dieser Welt schreit zum Himmel. Und es schreit oft nach Vergeltung. Und das wissen wir auch, dass viele Menschen unter den Folgen von Rache leiden. Dass es viel Gewalt gibt, dass es viel Krieg gibt, viel Hass. Wir haben von Ruanda gehört, ein Land, das darunter sehr stark gelitten hat, unter dieser Blutrache. Aber nicht nur das, es gibt auch viele andere Länder, in denen Menschen sehr viel leiden, weil Blut immer nur mit Blut bezahlt werden soll, weil Rache geübt wird, weil die Ungerechtigkeit noch mehr Ungerechtigkeit gebiert. Aber das Blut von Jesus ruft die Versöhnung aus. Das Blut von Jesus ist ein Schutz für uns. Wir können uns in dem Blut von Jesus bergen. Wir können durch das Blut von Jesus ein ganz neues und bewahrtes Leben führen. Wir können uns unter seinen Schutz stellen. Sein Blut hat den Preis für uns bezahlt und Tod und Teufel wissen das, dass wir unter dem Blut von Jesus sind, dass er für uns den Preis bezahlt hat. Das ist Versöhnung. Gott ruft uns in die Versöhnung. Wir gehören dazu. Wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen und auch wenn uns das manchmal ins Zittern bringt oder manchmal aus den Schuhen haut, es ist eine Begegnung, die uns gut tut. Wo wir sagen, mehr Jesus, davon will ich mehr, ich will dich mehr erleben, ich will mehr von dir in meinem Leben erfahren. Deine Wirklichkeit soll mehr Realität werden in meinem Alltag, in meiner Wirklichkeit. Das dürfen wir beten und darauf dürfen wir vertrauen. Jeden Tag, mitten im Alltag und in der Gemeinde, der festlichen Festversammlung, die Gottesgemeinde. Die Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Amen.